Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Wir nehmen euch heute mit in die Tiefen, wie unser Redner sagt, der kriminalistischen historischen Kleinarbeit.
Was wusste der Papst wann von der Shoah? Wie hat er sich angesichts der millionenfachen Ermordung von Juden verhalten? Jetzt ist es erstmals möglich, hinter die hohen Mauern des Vatikans zu schauen. Es gibt Dokumente, die das Schweigen Pius XII. Zum Holocaust in einen neuen Kontext stellen und die zugleich Aufschluss über die Gründe geben können, warum der Papst ausgerechnet am Heiligen Abend 1942 das erste und einzige Mal, wenn auch verklausuliert, uneigentlich, aber doch von der Shoah sprach.
Papst Pius XII. War von 1939 bis 1958 das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Er war also Papst während der Shoah, während des Holocaust, und hat dazu aber nie etwas explizit gesagt. Um dieses Schweigen des Papstes, darum geht es im Vortrag jetzt von Hubert Wolf. Hubert Wolf ist Theologe, er ist Priester und Kirchenhistoriker. Unser Vortrag heute, das ist schon der zweite Vortrag, den wir von ihm zum Thema Papst Pius XII. Senden. Im ersten ging es um die vielen tausend Bittschreiben, die Juden und Jüdinnen während der Shoah an den Papst geschrieben haben, um ihn um Hilfe zu bitten. Allein durch diese Hilfegesuche wusste der Papst also von der Judenverfolgung in Europa durch die Nationalsozialisten. Warum hat er sich dennoch nicht dazu geäußert? Obwohl zum Beispiel die US-amerikanische Regierung explizit im Jahr 1942 beim Vatikan angefragt hat, ob der Vatikan die Informationen, die sie, die US-amerikanische Regierung, hätten zur Judenverfolgung, zur Ermordung der Juden in Europa, ob der Papst diese Informationen bestätigen könnte. Der Vatikan hat das nicht bestätigt. Warum? Seit 2020 sind die Archive im Vatikan zu der Zeit des Pontifikats von Pius XII. Geöffnet für die Forschung und Hubert Wolf und sein Team haben sich durch diese Dokumente gewühlt und sie haben zusammengepuzzelt, was alles zum Schweigen des Papstes beigetragen hat, wen beraten hat, was er vielleicht selbst entschieden hat, welche Überlegungen im Vatikan zu diesem Thema angestellt wurden. Hubert Wolf hat seinen Vortrag am 25. April 2023 gehalten an der Universität Mainz im Rahmen der Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur. Sein Vortrag hat den Titel »Der Papst, der geschwiegen hat?« Pius XII. Und der Holocaust. Er beginnt mit einem Zitat.
Unser Gelöbnis schuldet die Menschheit den Hunderttausenden, die persönlich schuldlos, bisweilen nur wegen ihrer Nationalität oder Abstammung, dem Tode geweiht oder einer fortschreitenden Verelendung preisgegeben sind. Meine Damen und Herren, diese Formulierungen stammen aus der Weihnachtsansprache, die Pius XII. Am Heiligen Abend des Jahres 1942 im Radio gehalten hat. Es handelt sich um die einzige öffentliche Äußerung des Papstes, die man mit etwas gutem Willen als Stellungnahme zum Holocaust, zur systematischen Ermordung von 6 Millionen jüdischen Menschen auffassen kann. Und um diesen Satz ist ein heftiger Streit entbrannt. Während die Anhänger Pius XII. Darin eine eindeutige Aussage des Papstes zur Shoah erkennen wollen, sehen Kritiker darin ein kaum verständliches, Zitat, uneigentliches Reden, das doch eher ein Schweigen gewesen sei. Die Beurteilung dieses Verhaltens und dieser Rede macht Pius XII. Zu einem der umstrittensten Päpste der Kirchengeschichte überhaupt. Das war freilich nicht von Anfang an so. Denn als Pius XII. Am 9. Oktober 1958 nach 19 Jahren auf dem Stuhl Petri starb, galt er als der ideale Papst schlechthin. Als die mustergültige Verwirklichung der Papstidee. Ja, sogar als Papa Angelicus. Engelsgleicher Papst. Und selbst die Zeit würdigte Pius XII. Als modernen Menschen, ich zitiere, ein überlegener Geist, ein leidenschaftlicher Mahner, ein souveräner Kämpfer gegen alles, was den Ungeist unserer Gegenwart ausmacht. Ende des Zitats. Aber auch in der jüdischen Welt wurde Pius XII. Sehr positiv gewürdigt. Etwa von Golda Meir, der damaligen Außenministerin des Staates Israel. Ich zitiere. Als unser Volk in den 10 Jahren des Naziterrors einem schrecklichen Martyrium ausgesetzt war, erhob Pius seine Stimme zur Verurteilung der Verfolger und voller Mitgefühl für ihre Opfer. Meine Damen und Herren, dieses positive Bild Pius XII. Hat sich bezeichnenderweise nicht durch historische Forschungen, auch nicht durch Aktenfunde in den vatikanischen Archiven geändert, sondern durch ein Theaterstück. Durch Rolf Hochhuths 1963 erschienenes christliches Trauerspiel der Stellvertreter. Sebastian Haffner kommentierte die Uraufführung im Stern am 7. April 1963 mit geradezu prophetischen Worten. Man fühlt schon heute, dass von Pius XII. Nur sein Schweigen zum Holocaust übrig bleiben wird. Die Geschichte wird ihn kennen als den Papst, der schwieg. Wer sich seitdem mit Pius XII. Beschäftigt, ist, ob er will oder nicht, gezwungen, seine Forschungen in ein Verhältnis zu einem Theaterstück zu setzen. Ohne eine Auseinandersetzung mit Hochhuth keine Geschichte Pius XII. Dass eine literarische und somit fiktionale Gestaltung eines historischen Stoffes eine solche Bedeutung für die Historiographie hat, dürfte einmalig sein. Durch die Öffnung der Archive Pius XII. Am 2. März 2020 sind wir, was die wissenschaftliche Bearbeitung dieses Pontifikats angeht, in ein ganz neues Stadium eingetreten. Denn jetzt ist es erstmals möglich, hinter die hohen Mauern des Vatikans zu schauen, um die internen Diskussionen und mitunter recht verworrenen Entscheidungsfindungsprozesse in der römischen Kurie auch zum Thema Holocaust nachzuzeichnen. Wir brauchen nicht mehr nur auf den Output schauen, sondern wir sehen, was vorher intern diskutiert wurde. Damit sollte doch eigentlich die Zeit der Spekulationen und Vermutungen vorbei sein. Viele Kommentatoren schraubten jedoch die Erwartungen an die Öffnung der Archive Pius XII. Herunter und schlossen spektakuläre Funde prinzipiell aus. Weil doch die entscheidenden Dokumente schon längst alle bekannt seien. Tatsächlich hatte der Vatikan bereits Ende der 1960er Jahre 4 jesuitische Historiker damit beauftragt, die wichtigsten vatikanischen Quellen der Kriegszeit, Zweiter Weltkrieg, in einer 11-bändigen Edition Actes et Documents du Saint-Siège relatif à la Seconde Guerre mondiale zu publizieren. Was natürlich eine Reaktion auf die Angriffe des Stellvertreters war. Auf über 7600 Seiten wurden rund 5100 Aktenstücke veröffentlicht. Immer wieder kann man vor allem in der katholischen Historiographie die Behauptung hören, die Actes et Documents sind sehr gut gearbeitet. Es gibt keine wesentlichen Auslassungen, noch sind Quellen bewusst verheimlicht worden. Leider muss ich diesen Behauptungen entschieden widersprechen. Denn es gibt wichtige Dokumente, die die Editorin in der Hand gehabt haben, sie aber nicht ediert haben. Dokumente, die ein neues Licht auf bereits bekannte Vorgänge werfen. Es gibt Dokumente, die das Schweigen Pius XII. Zum Holocaust in einen neuen Kontext stellen und die zugleich Aufschluss über die Gründe geben können, warum der Papst ausgerechnet am Heiligen Abend 1942 das erste und einzige Mal, wenn auch verklausuliert, uneigentlich, aber doch von der Shoah sprach. Bereits am dritten Tag der Archivöffnung, im März 2020, fanden mein Team und ich im Archiv des Staatssekretariats nämlich ein getipptes, einseitiges Appunto, also ein Memo, vom 2. Oktober 1942, unterzeichnet von Monsignore Angelo Dell'Acqua. Dieses interne Memo, auf das wir nachher noch näher eingehen, dieses interne Memo war von entscheidender Bedeutung für die negative Reaktion Pius XII. Auf eine Anfrage des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, ob der Heilige Stuhl Informationen, die die Amerikaner aus jüdischen Quellen erhalten hatten, zur hunderttausendfachen Ermordung von Juden und Polen in der Ukraine im Lauf des Jahres 1942 bestätigen könne oder nicht. Ausgerechnet dieses wichtige Appunto findet sich nicht ediert in den Aktendokumenten. Schauen wir uns das etwas näher an. Sie werden also jetzt so in historische, kriminalistische Kleinarbeit mitgenommen. Zunächst möchte ich die Situation, in die dieses Appunto hineingehört, etwas genauer kontextualisieren durch die Literatur, die es schon gibt, aber auch durch die im Vatikan neu zugänglichen Quellen. Was ist passiert? Am 27. September 1942 brachte der amerikanische Sondergesandte Myron Taylor ein auf den 26. datiertes Schreiben persönlich ins päpstliche Staatssekretariat. Er wollte es Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione übergeben. Taylor konnte seinen Brief dem Staatssekretär aber nicht selbst überreichen, weil dieser genau an dem Tag abwesend war. Deshalb wurde das Schreiben ausnahmsweise dem obersten Chef, Pius XII., direkt vorgelegt. Und er hat es gelesen. Darin heißt es, ich zitiere: Die Liquidierung des Warschauer Ghettos ist in vollem Gange. Ohne jeden Unterschied, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, werden alle Juden in Gruppen aus dem Ghetto weggeführt und erschossen. Ihre Körper werden dazu benutzt, um Fett herzustellen und ihre Knochen zur Produktion von Dünger. Die Massenhinrichtungen finden jedoch nicht in Warschau selbst statt, sondern in speziell zu diesem Zweck vorbereiteten Lagern, von denen sich eines in Belzec befindet. Während des vergangenen Monats sind allein in Lemberg an Ort und Stelle rund 50.000 Juden ermordet worden. Nach einem anderen Bericht wurden in Warschau 100.000 massakriert. Im ganzen Gebiet von Ostpolen, einschließlich der besetzten russischen Gebiete, ist kein einziger Jude mehr am Leben. Diese erschütternden Informationen über den Holocaust standen in einem Memorandum, das das Genfer Büro der Jewish Agency for Palestine der amerikanischen Regierung 4 Wochen vorher vorgelegt hatte. In Washington nahm man die Angelegenheit sehr ernst. Man konnte aber die Informationen eigentlich nicht glauben, so schrecklich waren sie, und beschloss deshalb, dem Papst, dem man beste Informationen in Europa zutraute, zu fragen, ob das sein könne oder nicht. Ein interner Aktenvermerk belegt, Pius hat das Schreiben am selben Tag gelesen. Neben der entsetzlichen Beschreibung der systematischen Ausrottung der Juden in Polen und der Ukraine erfuhr der Papst durch den Brief auch, dass die Juden aus Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich und der Slowakei in den Osten deportiert wurden, um dort butchered, hingeschlachtet zu werden. In Polen schaffe man derzeit durch effizient organisierte Massenhinrichtungen ausreichend Platz für immer neue Deportationszüge von Juden aus dem Westen. Am Ende seines Schreibens kam Myron Taylor auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen. Die USA wollten in Erfahrung bringen, ich zitiere, ob der Vatikan über irgendwelche Informationen verfügt, die darauf hindeuten, dass die in diesem Memorandum aus einer jüdischen Quelle enthaltenen Informationen zu bestätigen sind oder nicht. Falls dem so sein sollte, würde ich gerne wissen, ob der Heilige Vater irgendwelche Ideen hat, auf welche Weise man die öffentliche Meinung dazu benutzen könne, die zivilisierten Kräfte der Welt aufzurütteln, um eine Fortsetzung dieser barbarischen Taten zu verhindern. Meine Damen und Herren, Taylor hat Pius XII. Damit im September 1942 in der Tat die entscheidenden und bis heute aktuellen Fragen gestellt. Was wusste der Papst wann von der Shoah? Wie hat er sich angesichts der millionenfachen Ermordung von Juden verhalten? Welche Optionen einer Reaktion des Papstes wurden im Vatikan intern besprochen? Dazu kommt als wichtige Forschungsfrage, wie abhängig war der Papst eigentlich von der Zuarbeit seiner Mitarbeiter? Haben deren Memos, Appunti, die Entscheidungen Pius XII. Maßgeblich beeinflusst oder nicht? Der Wortlaut des Briefes des amerikanischen Abgesandten Taylor mit dem darin zitierten Memorandum der Jewish Agency for Palestine wurde in den Aktendokuments bezeichnenderweise nicht abgedruckt. Zwar wird hier eine interne Aktennotiz des päpstlichen Staatssekretariats angeführt, wonach der Papst am 27. September 1942 Questa Lettera gelesen habe. Aber es wird mit keinem Wort etwas über den Inhalt dieses Briefes gesagt. Lediglich eine Fußnote verweist auf die in den 1970er Jahren, also in einem vordigitalen Zeitalter, nur schwer greifbare amerikanische Aktenedition Foreign Relations of the United States, in der Taylors Schreiben abgedruckt ist. Damals gab es in Deutschland diesen Band ein einziges Mal in der UB in Köln. Aber wenn man sauber handwerklich arbeitet, zumindest in Kirchengeschichte in einer Proseminararbeit, dann würde man in einem Regest da unten wenigstens angeben, was der wesentliche Inhalt dieses Schreibens eigentlich ist. Genau das ist aber nicht der Fall. Damit fehlt der gesamten Aktenedition ihr wesentlicher Bezugspunkt. Man weiß im Grunde genommen gar nicht genau, worum es geht. Voir le texte publié dans. Wenn dahinter keine Absicht steckt, dann ist die Edition Acts et Documents zumindest handwerklich schlecht gemacht. Wäre bei mir im Proseminar durchgefallen. Kurz nachdem Pius XII. Am 27. September 1942 die Beschreibungen der nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Juden gelesen hatte, hielt Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione in einer knappen internen Aktennotiz fest. Non credo, ich glaube nicht, dass wir über Informationen verfügen, die im Einzelnen die schwerwiegenden Nachrichten bestätigen. Non è così, ist es nicht so. Dieser Einsicht oder Einschätzung widersprach Maliones eigener Stellvertreter, der Substitut in der zweiten Abteilung des Staatssekretariats, Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI. Am 30. September. Ci sono quelle del Signore Malvezzi. Es gibt solche Informationen von Herrn Malvezzi. Giovanni Malvezzi war als Mitglied des staatlich italienischen Istituto per la Ricostruzione Industriale von einer Reise aus Polen zurückgekehrt und hatte Montini in einem vertraulichen Gespräch am 18. September über seine Eindrücke informiert. Die Massaker an den Juden haben, so sagt er, verdammenswerte und entsetzliche Ausmaße angenommen. Unglaubliche Gemetzel finden Tag für Tag statt. Eine vollständige Entvölkerung der jüdischen Ghettos in Polen ist binnen weniger Wochen erreicht worden. Das sagt ein italienischer Faschist. Aber neben dieser Gesprächsnotiz lag dem Heiligen Stuhl noch eine weitere aktuelle Information vor, die den Inhalt des jüdischen Memorandums zur systematischen Ermordung der Juden im Osten ebenfalls weitgehend bestätigt. Es handelt sich sogar um ein innerkirchliches Zeugnis. Andrei Szeptycki, der katholisch unierte Erzbischof der Stadt Lemberg, hatte am 29. bzw. 31. August in einem ausführlichen Schreiben an Pius XII. Von schlimmsten Gräueltaten an den Juden in seinem Sprengel berichtet. Er bezeichnete die deutsche Besatzung als, ich zitiere, geradezu diabolisch. Er schreibt, 200.000 jüdische Menschen sind in meinem Bezirk bereits ermordet worden. Allein in Kiew hat es 130.000 jüdische Opfer gegeben, darunter auch Frauen und Kinder. In fast allen kleineren Städten der Ukraine hätten ebenfalls solche Massaker stattgefunden. Nur, dieser Brief von Szeptycki ist nicht im achten Band der Akte Document abgedruckt, der alle anderen einschlägigen Quellen aus dem Kontext der Taylor-Anfrage dokumentiert. Obwohl er im Archiv des Staatssekretariats, wie wir jetzt wissen, genau da mittendrin liegt. Warum hat man diesen Brief da rausgelöst und ihn in Band 3.2 ediert, ohne dass man hier in der Edition einen Hinweis darauf gibt, dass dieser Brief in Band 3.2 schon ediert ist? Wenn man sich dann über die Idiotenrutschbahn, also Register, versucht, ein Bild zu machen, fällt auf, dass eine Reihe von Briefen von Szeptycki zwar aufgeführt sind, aber ausgerechnet dieser Brief sich im Register nicht findet. Taylor hatte in seinem Schreiben an Pius XII. Gefragt, ich erinnere Sie nochmal dran, was er über das Schicksal der Juden in Osteuropa wisse und ob die Kurie die Informationen habe, die Informationen der Jewish Agency bestätigen könne oder nicht. Da am 1. Oktober 1942 immer noch keine Antwort vorlag, wurde Taylor erneut im Vatikan vorstellig. 5 Tage später, am 6. Oktober, fiel dann tatsächlich eine Entscheidung über die römische Antwort an die US-Regierung. In einer handschriftlichen Notiz, diese wurde in den Akte Documents ediert, formulierte Montini als Ergebnis einer Unterredung mit dem Papst, man möge einen Schriftsatz vorbereiten, Zitat, indem man im Wesentlichen sagt, der Heilige Stuhl habe von den severi trattamenti, den strengen Behandlungen gegen die Juden erfahren. Severi trattamenti. Den Amerikanern solle aber verdeutlicht werden, dass der Heilige Stuhl sich außerstande sehe, die Exaktheit all der erhaltenen Informationen überprüfen zu können. Auf ein und demselben Blatt, auf dessen unterem Viertel Montini handschriftlich, das ist das, die Entscheidung Pius XII. Notierte, steht auf den oberen zwei Dritteln ein getipptes Memo Also nochmal, das untere ist in den Aktedokuments ediert. Das obere nicht. Aber wenn man das untere ediert, hat man das Blatt auf jeden Fall in der Hand gehabt. Das lernen Sie wahrscheinlich auch in der philosophischen Logik. Es handelt sich um ein Appunto dell'Aquas. Ich habe es vorher schon genannt, vom 2. Oktober 1942. Dieser war damals 38 Jahre alt und seit 1938 in der ersten Sektion des Staatssekretariats tätig. Montinis Formulierungen in der kurialen Antwort an die Amerikaner vorgegeben wurde, sind überschrieben mit den Worten Ex out SS me 6.10.42, also aus der Audienz am 6.10.42. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Kürzel zu deuten. Denkbar wäre, dass Maglione die Angelegenheit an jenem Tag in einer Privataudienz mit Pius XII. Besprochen und unmittelbar danach Montini davon berichtete, der das Ergebnis dann schriftlich festhielt. Denkbar wäre aber auch, dass Maglione eigenständig entschied, denn der Genitiv emi, eminentissimi, kann sowohl ein Genitivus subjectivus als auch ein Genitivus objectivus sein. Und somit entweder auf eine Audienz des Kardinals bei Pius XII. Oder auf eine Audienz Montinis bei Maglione sich beziehen. Im ersten Fall hätte Pius XII. Selbst entschieden, im zweiten Fall der Kardinalstaatssekretär. Ich halte die erste Lesart für die wahrscheinlichste. Nachdem Pius XII. Taylors Brief schon selbst gelesen hatte, wie wir wissen, durfte Maglione den Papst bei einer Entscheidung über eine Antwort kaum übergangen haben. Und diese fiel eindeutig auf Basis des Appuntos dell'Aquas. Denn sonst wäre es nicht verständlich, warum Montini den Beschluss ausgerechnet auf dem Blatt notierte, auf dem dieses Appunto steht. Weil in der Regel nimmt man das Appunto, das Memo mit in die Audienz, um in der Audienz das dann draufzuschreiben. Am 10. Oktober erließ Maglione tatsächlich die entsprechende Antwort an Harold Tidman. Man habe von den severi providimenti presi nei confronti dei non ariani, also von den strengen Behandlungen, die unternommen worden sind gegenüber den Nicht-Ariern, durch die Nazis gehört, könne aber die Genauigkeit der Informationen nicht überprüfen. So lautet die offizielle Antwort des Papstes an die Amerikaner. Und das, obwohl eine eigene hochrangige innerkatholische Quelle, Erzbischof Szeptycki, als auch eine unabhängige italienische Quelle, der Geschäftsmann Malvezzi, die Darstellung des jüdischen Memorandums weitgehend bestätigt hatten. Eine exakte Überprüfung der Zahlen der ermordeten Juden und der Ortsangaben hatte niemand vom Heiligen Stuhl verlangt. Es ging um eine generelle Einschätzung. Können Sie bestätigen, dass Juden in diesem Ausmaß ermordet worden sind? Für die Amerikaner wäre es sehr wichtig gewesen, zu erfahren, dass der Vatikan tatsächlich über Informationen verfügte, die ihre eigenen bestätigte. Denn es gab damals in Washington offenkundig eine große Skepsis gegenüber den Angaben der Jewish Agency for Palestine aus Genf, die beschriebenen Gräuel und vor allem die Zahl Hunderttausender ermordeter Juden in einer derartig kurzen Zeit schienen der amerikanischen Regierung unglaubhaft. Erst im weiteren Verlauf des Jahres 1942 erhielt man dann von der polnischen Exilregierung in London eine Dokumentensammlung, die den Massenmord an den Juden als unbestreitbare Tatsache erkennen ließ und die zu einem öffentlichen Protest der alliierten Mächte gegen den Holocaust am 17. Dezember 1942 führen sollte. Was aber waren die genauen Gründe für die so zurückhaltende Antwort des Papstes auf das Schreiben der Amerikaner? Diese erschließen sich, wenn man sich das Appunto dell'Aquas näher ansieht. Es beginnt mit der Feststellung. Sie sind jetzt jeweils hervorgehoben und ich übersetze es gleich. Die Informationen, die im Schreiben von Botschafter Taylor enthalten sind, sind äußerst schwerwiegend. Daran besteht kein Zweifel. Bom. Jetzt folgt ein Satz, und da bitte ich Sie ganz genau zuzuhören. Es ist aber erforderlich, sich zu versichern, dass diese Informationen correspondendono a verità, mit der Wahrheit übereinstimmen. Perché? Weil es bei Juden leicht zu Übertreibungen kommt.
Perché le sarazioni è facile anche fra gli ebrei.
Es sind Informationen über 1 Million toter Juden. Aber bei Juden kommt es leicht zu Übertreibungen. Diese Aussage eines generellen Hangs zu leichtfertiger Übertreibung bei Juden wiegt schwer angesichts Hunderttausender ermordeter jüdischer Menschen. Dell'Aquas zog damit die Glaubwürdigkeit jüdischer Quellen generell in Zweifel und bediente ein weit verbreitetes antisemitisches Vorurteil, auch in der katholischen Kirche mehr noch. Er traut auch den Aussagen eines katholischen Erzbischofs von Lemberg, Szeptinski, der als Zeuge vor Ort in der Ukraine den Massenmord an den Juden bestätigt hat, ebenfalls nicht überm Weg. En und basta. Es reicht nach meiner unmaßgeblichen Meinung auch nicht, sich auf Informationen zu stützen, wie sie der ruthenisch-katholische Metropolit von Lemberg geliefert hat.
Anche gli orientali non sono un esempio in fatto di sincerità.
Auch die Orientalen sind wirklich kein Beispiel für Aufrichtigkeit. Ein katholischer Erzbischof. Meine Damen und Herren, obwohl die Informationen über die massenhafte Ermordung tausender von Juden aus dem Osten aus 2 voneinander unabhängigen Quellen stammen, sich gegenseitig bestätigen, relativiert dell'Aquas ihre Verlässlichkeit grundsätzlich, indem er mit dem mehr als zweifelhaften Argument Juden und orientalische Katholiken kann man prinzipiell nicht trauen, sie lügen ohnehin immer. Das ist die Botschaft, die er an den Papst formuliert. Die dritte unabhängige Quelle, über die der Vatikan ebenfalls verfügte und die massenhafte Ermordung von Juden in Polen und der Ukraine ebenfalls klar bestätigte, die Aussagen von Malvezzi, einem italienischen Faschisten, erwähnt der Monsignore als dritte unabhängige Quelle überhaupt nicht. Dell'Aquas schreibt weiter. Aber angenommen, die Aussagen wären wahr, was sie nach den einleitenden Bemerkungen gar nicht mehr sein können, dann müsse, was ihre mögliche Bestätigung angehe, man den Amerikanern gegenüber äußerst vorsichtig sein. Der Monsignore vermutete hinter der Initiative des amerikanischen Präsidenten ein rein wörtlich politisches Manöver, um in der Judenfrage eine öffentliche Übereinstimmung zwischen den USA und dem Heiligen Stuhl zu suggerieren. Ich zitiere: Das könnte aber unfreundliche Konsequenzen haben. Nicht nur für den Heiligen Stuhl, sondern vor allem für die Juden selbst, die sich in den Händen der Deutschen befinden. Denn die Deutschen könnten eine solche Aktion als Vorwand nutzen, wieder wörtlich, ihre abscheulichen und barbarischen Maßnahmen gegen die Juden noch weiter zu verschärfen, Ende des Zitats. Ja, was nun? Mit diesem Satz bestätigt dell'Aquas wahrscheinlich ohne dass er sich dessen wirklich bewusst ist, dann doch die Glaubwürdigkeit der von ihm vorher als nicht vertrauenswürdig abqualifizierten Quellen. Abscheuliche und barbarische Maßnahmen. Nach Delacroix Empfehlung sollte sich der Papst auf gar keinen Fall öffentlich zum Holocaust äußern, wie sich aus dem abschließenden Abschnitt des Appunto ergibt. Man müsse sich stets vor Augen halten, dass der, ich zitiere ihn, kürzlich erfolgte Protest der französischen Bischöfe gegen die Deportation der Juden, von dem man ja glaubt, dass er ihnen vom Heiligen Stuhl nahegelegt worden ist, völlig ausreicht, um zu belegen, wie sehr die katholische Kirche derartig inhumane Akte missbilligt. Die Engländer und Amerikaner hätten aus diesem Protest der französischen Bischöfe ohnehin schon zu viel politisches Kapital geschlagen. Der Appell de Lacroix lautet, jede politische Instrumentalisierung Pius XII., die Juden betreffend, muss unbedingt vermieden werden. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, die Actae Documenta sind hervorragend gearbeitet. Hier ist nichts unterschlagen worden. Das konnte man auch in einem entsprechenden Artikel in der FAZ von einigen hochrangigen Historikern so ausgeführt lesen. Die Bearbeiter haben dieses Appunto de Lacroix nachweislich, wie ich bewiesen habe, sonst hätten sie das untere nicht publizieren können, in der Hand gehabt. Und sie haben es nicht veröffentlicht. Es klingt schlicht zu menschenverachtend, zu herabwürdigend, zu antisemitisch. Es war eine der entscheidenden Grundlagen der ausweichenden Antwort des Heiligen Stuhls auf die entscheidende Anfrage der Amerikaner. Von einer vollständigen Aktenedition kann also keine Rede sein. Es macht mich im Gegenteil richtig skeptisch. Gründliche Arbeit in den Quellen lohnt sich weiter, auch wenn Sie vielleicht gemerkt haben, wie aufwendig das nur an diesem einen Beispiel ist, wie aufwendig das sein muss, damit man präzise zu belastbaren Aussagen kommt. Im Grunde muss man jedes Dokument der Actae Documenta noch einmal am Original überprüfen und gucken, ob der Kontext wirklich komplett abgebildet ist oder nicht. Bei 400.000 Schachteln mit jeweils 1.000 Blatt eine Aufgabe, die man bewältigen kann. Mit der nötigen Unterstützung. Meine Damen und Herren, dem Protest der Alliierten gegen den Holocaust vom 17. Dezember 1942 schloss sich Pius XII. Nicht an. Er blieb bei seinem öffentlichen Schweigen zur Shoah und folgt damit genau dem, was in diesem Memo steht. Dann aber am 24. Dezember 1942 redete er überraschenderweise dann doch in seiner Weihnachtsansprache im Radio und gedachte der Hunderttausenden von Menschen, die allein wegen ihrer Nationalität oder Abstammung dem Tod oder der Verelendung geweiht sind. Mit der Öffnung der Vatikanischen Archive war natürlich die Hoffnung verbunden, erstmals das Originalmanuskript dieser wichtigen Ansprache mit den handschriftlichen Änderungen Pius XII. In Händen zu halten, Ihnen das heute hier in einer PowerPoint-Präsentation vorzustellen und alle Fragen zur Entstehungsgeschichte dieses Schlüsseldokuments beantworten zu können. Jetzt kommt ein retardierendes Element. Es ist bekannt, dass der Jesuit Gustav Gundlach als Holy Ghostwriter alle Entwürfe aller Weihnachtsansprachen Pius XII. Verfasst hat, von 1939 bis 1957. In seinen Erinnerungen schrieb der Jesuit, ich zitiere ihn, mit jedem Septemberende dieses langen Pontifikats erreichte mich regelmäßig der Auftrag, Thema und Disposition der kommenden Weihnachtsansprache vorzuschlagen und einzusenden. Die Pflicht der Geheimhaltung zwang mich zu einsamen Denken, aber der Papst war ungeduldig, er konnte nie lange warten. Dann folgte die mühsame Arbeit der Textgestaltung, die man glücklicherweise in der Muttersprache vorlegen durfte. Naja, glücklicherweise stimmt nicht so ganz. Pius hatte einfach kein Vertrauen in das Italienisch des deutschen Gundlach. Das war ihm zu wenig. Aber er verrät uns doch noch eine Reihe weiter interessanter Details zum Redaktionsprozess, den eine päpstliche Weihnachtsansprache in der Regel durchlief. Also, Jahr für Jahr schlägt Gundlach eigenständig immer ein sozialethisches Thema vor, das der Papst regelmäßig akzeptierte. Also zum Beispiel das Verhältnis der Staaten auf christlicher Grundlage, 1941. Den ersten Entwurf schrieb der Jesuit dann stets auf Deutsch nieder, weil, wie gesagt, Pius XII. In seine Italienischkenntnisse nur wenig Vertrauen setzte, obwohl er an der Gregoriana in Rom lehrte. In der nächsten Stufe übertrug der Papst selbst die deutsche Vorlage mit, ich zitiere, seiner kleinen, aber klaren Handschrift ins Italienische, wobei er meistens sprachliche und stilistische Änderungen vornahm. Das bringt ihm den Vorwurf ein, er rede nicht wie Christus, sondern wie Cicero. Danach wurde die italienische Fassung mit der Schreibmaschine abgeschrieben. Bis kurz vor dem Sendetermin bearbeitete der Papst das Typoskript immer weiter und nahm handschriftliche Korrekturen vor. Die letzten Änderungen, oft erst Minuten vor der Aufnahme der Radioansprache vom Papst angebracht, musste der Substitut Montini dann selber aufschreiben, dann den Text in die vatikanische Druckerei übergeben, damit er am nächsten Tag im Osservatore Romano und in den Acta Apostolicae Sedis erscheinen konnte. Im Nachlass von Gustav Gundlach, der sich im Archiv der katholischen sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach befindet, haben sich eine Reihe von deutschen Entwürfen der Weihnachtsansprachen erhalten. Ein Vergleich mit den gedruckten italienischen Endfassungen bestätigt die Angaben, die der Jesuit in seinen Erinnerungen machte. Für die Weihnachtsansprachen der Jahre 43 und 44 kann man anhand der deutschen Entwürfe die weitgehende Übereinstimmung mit den von Pius XII. Im Radio vorgetragenen italienischen Texten zeigen. Manche Passagen sind kaum mehr als stilistisch aufgehübschte Übersetzungen des deutschen Originals. Leider hat sich im Nachlass Gundlachs ausgerechnet der deutsche Entwurf für die Weihnachtsansprache von 1942 nicht erhalten. Deshalb bleibt leider nur ein Analogieschluss übrig. Warum sollte das, was für alle Weihnachtsansprachen im Hinblick auf den Entstehungsprozess Pius XII. Angeht, insgesamt gilt ausgerechnet für die Radiobotschaft von 1942 nicht zutreffen? Wenn diese Annahme zutrifft, also selbst Theologen arbeiten manchmal mit Hypothesen, dann hat Gundlach Ende 1942 den Auftrag erhalten, wieder ein Thema vorzuschlagen. Er wählte diesmal die innere Ordnung der Staaten auf der Basis des Naturrechts. Also ich habe nichts gegen Sozialethik, aber so richtig spannend. Nachdem Pius XII. Dieses Thema wie immer grundsätzlich akzeptiert hatte, begann der Jesuit Anfang Oktober 42 den Entwurf auf Deutsch zu schreiben, den er Anfang November dem Papst zukommen ließ. Dann hätte sich der übliche Redaktionsprozess angeschlossen. Sie erinnern sich? Genau zu diesem Zeitpunkt hatte der Papst das Memorandum der Jewish Agency und des Taylor-Briefs gerade gelesen und der ausweichenden Antwort an die Amerikaner zugestimmt. Ein sozialethischer Traktat über die innere Ordnung der Staaten. Und am Ende dieses Textes kommt Pius XII. In der Weihnachtsansprache nach seitenlangen philosophischen Höhenflügen relativ unvermittelt zu 6 Gelübden. Dieses Gelöbnis schuldet die Menschheit erstens den zahllosen Toten, die im Boden der Schlachtfelder ruhen, denn sie haben das Opfer ihres Lebens als Höhepunkt ihrer Pflichterfüllung dargebracht für eine neue und bessere soziale Ordnung. Dieses Gelöbnis schuldet die Menschheit zweitens der unübersehbaren Trauerschar von Müttern, Witwen und Waisen, denen mit ihren gefallenen Vätern und Männern die Stütze ihres Lebens genommen wurde. Drittens, schuldet die Menschheit dieses Gelöbnis den zahllosen Vertriebenen und Verjagten, die im Krieg ihre Heimat verloren haben und in fremde Länder verweht wurden. Viertens, und hier folgt das, was uns eigentlich interessiert, gilt das Gelöbnis den Hunderttausenden von Menschen, die schuldlos nur, weil sie einer bestimmten Nation oder Rasse angehören, dem Tod geweiht sind. Fünftens, schuldet die Menschheit dieses Gelöbnis den unzähligen zivilen Opfern, insbesondere den Frauen, Kindern und Kranken und Greisen des Luftkriegs und des Bombardements der Städte. Diese fünf Erfahrungen von Schmerz und Leid infolge des Weltkriegs bündelt der Papst noch einmal in einer abschließenden Formulierung. Dieses Gelöbnis schuldet die Menschheit den Strömen von Tränen und Bitternis, von Leid und Qual, die aus den Ruinen des Riesenkampfes hervorbrechen, den Himmel beschwörend, den Geist herabflehend, dass er die Welt vom Überhandnehmen der Gewalt und des Schreckens erlöse. Und jetzt, weil Frau Dr. Fink heute da ist, hat sie eine Originalaufnahme der Weihnachtsansprache für diese Passage mitgebracht. Und ich weiß, dass Sie natürlich viel lieber Pius dem XII. Zuhören als mir.
Il sacrificio della loro vita nel compimento del loro dovere è l'olocausto per un nuovo migliore ordine sociale. Questo voto l'umanità lo deve all'infinita dolente schiera di madri, di vedove e di orfani che si sono veduti strappare la luce, il conforto e il sostegno della loro vita. Questo voto l'umanità lo deve a quegli innumerevoli esuli che l'uragano della guerra spiantati dalla loro patria e dispersi in terra straniera, i quali potrebbero far lamento col profeta «Hereditas nostra versesta de genos, domus nostre ad estraneos». Questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone, le quali senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. Questo voto l'umanità lo deve alle molte migliaia di non combattenti, donne, bambini, infermi e vecchi, a cui la guerra aerea, i cui orrori noi già fin dall'inizio più volte denunziamo, senza discernimento o con insufficiente esame, ha tolto vita, beni, salute, case, luoghi di carità e di preghiera. Questo voto l'umanità lo deve alla fiumana di lacrime e amarezze, al cumulo di dolori e tormenti che procedono dalla rovina micidiale dell'immane conflitto e scongiurano il cielo, invocando la discesa dello spirito che liberi il mondo dal dilagare della violenza e del terrore.
Ein beeindruckendes Dokument. Frage wäre, ob Sie als Hörerin eines Feindsenders ohne die deutschen Untertitel alles verstanden hätten. Meine Damen und Herren, die Antwort auf die entscheidende Frage, ob diese sechs Gelöbnisse ebenfalls auf Gundlach zurückgehen, also in der Vorlage standen, oder ob Pius XII. Diese aktualisierende Passage nach seitenlangen abstrakten Überlegungen sozialethischer Natur über die Natur, über den Charakter des Staates, der auf Naturrecht beruht, musste die Forschung bislang schuldig bleiben. Auch aus diesem Grund kam der Öffnung der Vatikanischen Archive eine zentrale Bedeutung zu. Hätte Pius XII. Diesen Abschnitt eigenhändig in die Vorlage eingefügt, dann würde das dafür sprechen, dass ihm ein Wort zum Massenmord an den Juden ein persönliches, wichtiges Anliegen war. Man hätte dann wirklich einen O-Ton des Papstes zu diesem Thema vor sich. Stand dieser Satz aber bereits im Entwurf des Ghostwriters, und wäre dort möglicherweise sogar ausdrücklich von der jüdischen Rasse die Rede gewesen, dann hätte Pius XII. Den Begriff jüdisch in der Endfassung gestrichen. Und so eine eindeutige Aussage zur Shoah diplomatisch weichgespült. Tatsächlich gibt es im Vatikanischen Apostolischen Archiv eine für dieses Thema äußerst vielversprechende Serie. Sie heißt Carte Pio XII. Es ist ein Teilnachlass des Papstes, wo er selber alle seine Reden und Ansprachen von seiner Zeit als junger Priester während der gesamten Zeit seines Pontifikats hindurch gesammelt hat. Können Sie sich vorstellen, als wir den Jahrgang 1942 öffneten, ausgerechnet für die wichtige Radioansprache von 1942, ist das Manuskript mit den üblichen handschriftlichen Korrekturen Pius XII. Nicht vorhanden. Die Enttäuschung war gewaltig. Ich habe extra eine Mitarbeiterin gebeten, den Bestand unabhängig von mir nochmal durchzugucken, weil so im fortschreitenden Alter und durch bestimmte könnte er. Für alle anderen Reden des Papstes im Umfeld von Weihnachten 1942 liegen die Manuskripte mit den handschriftlichen Ergänzungen komplett vor. Aber es findet sich in den Akten dieser kleine weiße Zettel. Mit einer Schreibmaschine getippt steht da, 1942, Radio Messaggio Natalizio 1942, Dicembre 24. Was ist die Schlussfolgerung? Das Manuskript befand sich ursprünglich an seinem Platz, es wurde aber irgendwann entnommen in der Absicht, es nach Gebrauch wieder zu reponieren. Damit muss irgendjemand, der damals zu den für die Forschung noch gesperrten Beständen des Geheimarchivs Zugang hatte, den Zettel als Platzhalter an der entsprechenden Stelle der Carte Pio hineingelegt haben. In welcher Absicht das Manuskript entnommen wurde, lässt der Zettel selbst nicht erkennen. Das Manuskript ist aber offensichtlich nicht zurückgegeben worden, denn sonst hätte ja dieser Stellvertreter nicht in den Akten sein dürfen. Tatsächlich hat das wichtige päpstliche Komitee für historische Wissenschaften im Jahr 2008 eine Ausstellung über Pius XII. Veranstaltet. Und laut des gedruckten Ausstellungskataloges, Sie sehen das da, hier auch das Manuskript der Radio-Weihnachtsansprache von 1942 mit den handschriftlichen Korrekturen des Papstes ausgestellt. Demnach wäre der Stellvertreter in den Akten darauf zurückzuführen, dass 2007 oder 2008 dieses Dokument entnommen wurde, um in dieser Ausstellung präsentiert zu werden. Warum das Original dann aber nach Ende der Ausstellung nicht an das Archiv zurückgegeben wurde und der Stellvertreter wieder entnommen, bleibt unklar. Nur, bereits ein erster Blick zeigt, dass die vom päpstlichen historischen Komitee ausgestellte Ansprache von 1942 dezidiert nicht die Radio-Weihnachtsansprache von 1942 war. Vielmehr wurde irrtümlicherweise die Ansprache, die Pius XII. An eben demselben Tag nachmittags vor den Kardinälen gehalten hat, als Radio-Weihnachtsansprache ausgestellt. Ich zitiere mal aus dieser Ansprache vor den Kardinälen. Bedenken Sie immer, die Absicht des päpstlichen historischen Komitees war, indem man die Weihnachtsansprache ausstellt, für die Seligsprechung Pius XII. Eine Lanze zu brechen und deutlich zu machen, er hat gegen den Holocaust protestiert und er ist ein Freund der Juden gewesen. Hören wir einmal in diese Ansprache vor den Kardinälen am selben Tag hinein. Die des Apostels würdige Klage, die Klage, derer sich der Arbeiter im Weinberg des Herrn nicht zu schämen braucht, ist das Bedauern, das das Herz des Heilands beschwerte und ihn Tränen weinen ließ beim Anblick Jerusalems. Die Stadt Jerusalem stellt sich seiner Einladung und seiner Freundlichkeit so unbelehrbar verblendet und hartnäckig undankbar entgegen, dass diese Verblendung und dieser Undank sie schließlich auf dem Weg der Schuld bis hin zum Gottesmord getrieben hat. Meine Damen und Herren, Pius XII. Verwendet hier die auch in der katholischen Verkündigung und Liturgie weit verbreiteten typischen antijudaistischen Stereotypen von den verblendeten Juden und von den Gottesmördern. 42. Was angesichts der massenhaften Ermordung jüdischer Menschen durch die Nationalsozialisten mehr als befremdlich klingen muss. Aber ehrlich, wenn man die Absicht hat, eine Ansprache auszustellen, in der Pius XII. Angeblich eindeutig gegen den Holocaust Stellung bezogen hat, dann sollte man eine Quelle, bevor man sie ausstellt, wenigstens vorher lesen, selbst wenn sie auf Italienisch ist. Denn durch den Inhalt der Ansprache, die das päpstliche Historikerkomitee als Radiomessaggio di Natalizio 1942 deklariert, wird Pius XII. Ausdrücklich in die Nähe des Antisemitismus gerückt. Man wollte ihn doch aber ausdrücklich als einen Freund der Juden darstellen, der nicht geschwiegen hat zur Shoah. Wie das päpstliche historische Komitee einen solchen Fehler begehen konnte, entzieht sich meiner Erklärungsmöglichkeit. Immerhin trug auch die Ansprache bei den Kardinälen dasselbe Datum, 24. Dezember 1942. Das ist aber die einzige Gemeinsamkeit der beiden Dokumente. Dass es sich nicht um die berühmte Weihnachtsansprache handeln kann, das sieht auch ein Laie mit keinen italienischen Kenntnissen auf den ersten Blick. Es geht aber noch weiter. Der Präfekt des Vatikanischen Archivs hat versucht, die päpstlichen Historiker irgendwie zu entschuldigen. Schuld ist, so schrieb er mir, ein subalterner Hilfsarchivar, der aus Versehen die Ansprache vor den Kardinälen vom Nachmittag mit der Radiobotschaft verwechselt hat. Deshalb hat er die Ansprache vor den Kardinälen für die Ausstellung ausgehoben und irrtümlich den Stellvertreter Radio Messaggio di Natalizio 1942 eingelegt. Die Kardinalsansprache sei nach der Ausstellung natürlich wieder zurückgekommen, aber eben nicht der Text der Radioansprache. Deshalb sei der Stellvertreter drin geblieben, der eigentlich nie hätte reingedurft, weil es ja die gar nie gab. Demnach war also, glauben wir dem Archivdirektor des Apostolischen Archivs, der Text der Radio Messaggio schon 2008 nicht mehr vorhanden. Und scheint sich, wenn man den Bearbeitern der Akte Documents glaubt, wo wir ja schon eine gewisse Skepsis entwickelt haben, vielleicht auch schon 1970 nicht mehr an seinem Ort gewesen zu sein. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Auch hier hat ein Archivar mir eine Erklärung geliefert. Er hat nämlich gesagt, das Material sei nach Pius XII. Tod unsachgemäß aufbewahrt worden. Und eine Reihe dieser Dokumente, dieser Ansprachen, seien in Plastikfolien hineingegeben worden. Und diese Plastikfolien hätten bei Hitze einen Säurebrand entwickelt und deshalb seien eine Reihe von Dokumenten eben durch diese Säure-Hitze-Situation zerstört worden. Er nehme an, dass dies auch für die Weihnachtsansprache von 42 zutreffe. Tatsächlich habe ich einige dieser halb verbrannten Dokumente gesehen. Meine Frage, ob es denn eine Aufstellung gäbe, als man das Material neu geordnet hat, in welchem Zustand welche einzelne und so weiter war, habe ich bis heute noch keine Antwort bekommen. Historiker lieben Konjunktive nicht so übermäßig. Also, sind Sie jetzt enttäuscht? Meine Mitarbeiter und ich haben an diesem Punkt einige Rotweinflaschen gebraucht, um uns dann wieder unserer historischen Methoden zu versichern. Denn jetzt bleibt der direkte Weg, die Fragen nach der genauen Rolle Pius XII. Bei der Entstehung dieses Schlüsseltextes und den Passagen, die nachweislich auf den Papst selbst zurückgehen, durch direkten Quellenbeweis zu beantworten, verwehrt. Wir sind also erneut auf einen aufwendigen Indizienprozess und wieder auf Hypothesen angewiesen. Eine genaue inhaltliche und sprachliche Analyse des Textes selbst und der überraschende Fund eines Manuskripts einer Ansprache Pius XII. Vor den Kardinälen aus Anlass seines Namenstags am 2. Juni 1943 mit zahlreichen handschriftlichen Korrekturen, die sehen Sie da oben, lassen es plausibel erscheinen, dass Pius XII. Den Satz zu den Hunderttausenden von Menschen, die allein aufgrund ihrer Nation oder Rasse dem Tod geweiht sind, selbst formuliert hat und dass er wahrscheinlich in dem Entwurf Gundlachs nur nicht drin stand. Für die Autorschaft Pius XII. Spricht vor allem, dass der ganze Passus mit den 6 Gelöbnissen inhaltlich in einer geradezu pedantischen Weise auf Ausgewogenheit und Unparteilichkeit angelegt ist. Der Diplomat in Pius XII. War wie immer bemüht, jede Einseitigkeit und Parteilichkeit in seinen Texten zu vermeiden. Deshalb beginnt er in den Gelöbnissen der Weihnachtsansprache ganz allgemein mit den zahllosen im Krieg gefallenen Soldaten, den trauernden Hinterbliebenen und den Vertriebenen. Dann erinnert der Papst an die 100.000 Toten des Genozids. Nicht ohne gleich im nächsten Satz die vielen Abertausenden Opfern des Luftkriegs und des Bombardements von Städten zu nennen. Ohne aber im Fall des Holocaust die Nationalsozialisten als Täter und im Fall der zerbombten deutschen Städte die Engländer oder Amerikaner als Piloten der Bomber zu nennen. So sieht Reden unter den Bedingungen der Neutralität aus, die der Papst sich selber als Padre Comune, als Vater aller Gläubigen über den Parteien stehend, auferlegt hatte. Doch dieses verklausulierte Reden hat noch einen anderen Grund, der bisher meistens übersehen worden ist. Denn man hat die beiden Begriffe Nation und Stirpe, Nation und Rasse, meistens als Hendiadioin aufgefasst und beide auf das jüdische Volk bezogen. Also die Nation gleich Juden, die Herkunft oder Rasse meint Juden. Der Papst aber sagte dem amerikanischen Botschafter Taylor auf Nachfrage, der es nämlich nicht richtig verstanden hatte, offenkundig, er habe doch klar und eindeutig von 2 unterschiedlichen Opfergruppen gesprochen. Und der Papst äußert seine Enttäuschung, dass die Amerikaner nicht verstanden hätten, was er gesagt hat. In der Namenstagsansprache vom 2. Juni 1943 sah er sich dann zu einer authentischen Interpretation seiner Radiomessage zu Weihnachten von 1942 gezwungen. Der Papst erläutert da, er sei von einem doppelten Genozid ausgegangen. Mit Stirpe, Rasse, habe er natürlich die Juden gemeint, nicht aber mit Nation, weil es einen jüdischen Staat 1942 gar nicht gab. Mit Nationalität habe er vielmehr selbstverständlich die polnische Nation gemeint, die unendliches Leid habe erfahren müssen. In dieser Ansprache gehen die entscheidenden Formulierungen, wie man da oben sieht, bis zur Ausrottung ist das, was da rot eingekastelt ist, auf den Papst selbst zurück. Wenn man diesen Kontext genau analysiert, wird deutlich, warum Pius XII. In der Weihnachtsansprache 42 die Juden nicht expressis verbis als Opfer nennen konnte. Die Nationalsozialisten hatten 1940/41 etwa 1 Million katholischer Polen ermordet. Und polnische Bischöfe und Gläubige hatten mehrfach einen öffentlichen Protest des Papstes dagegen gefordert. Doch dieser blieb aus. Nachdem Pius XII. Zum Genozid an den katholischen Polen geschwiegen hatte, konnte er nun zum Genozid an den Juden ebenfalls nicht mehr Klartext reden. Durch sein Schweigen 1940/41 zum Genozid an den Polen hatte er sich 1942/43, als es um den Holocaust ging, in eine Sackgasse hineinmanövriert, aus der es keinen Kommen mehr gab. Niemand, vor allem kein Katholik in Polen, hätte 42 zu Weihnachten verstanden, wenn der Papst jetzt für die Juden das tat, was er für die katholischen Polen nicht getan hatte. Leider nur eine Hypothese. Pius XII. Hat zur Shoah geredet. Aber es war doch ein sehr uneigentliches Reden. Ob man ihn tatsächlich verstanden hat, ist zweifelhaft. Der amerikanische Gesandte Taylor jedenfalls nicht. Mussolini konnte in der Weihnachtsansprache nur nichtssagende Gemeinplätze entdecken. Er sagt, das geht alles nicht über die Qualität einer Predigt meines Dorfpfarrers von Predapio hinaus. Auch für Joseph Goebbels war sie ohne jede tiefere Bedeutung. Nur das Reichssicherheitshauptamt notierte, der Papst habe in bislang nie dagewesener Weise die Neuordnung der Welt im nationalsozialistischen Sinne kritisiert und die New York Times sprach immerhin von einer lonely voice crying out of the silence of a continent. Meine Damen und Herren, auf jeden Fall war es dem Papst wieder einmal gelungen, seine Überparteilichkeit sprachlich genau ausbalanciert in treffliche Worte zu fassen. Danke Ihnen.
Das war der Theologe und Kirchenhistoriker Hubert Wolf über das Schweigen von Papst Pius XII. Zum Holocaust. Er hat seinen Vortrag am 25. April 2023 gehalten an der Universität Mainz im Rahmen der Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur. Den ersten Vortrag aus dieser Vorlesungsreihe der Stiftungsprofessur von Hubert Wolf, den könnt ihr auch bei uns im Hörsaal hören. Darin geht es um die Bittbriefe, die Juden und Jüdinnen während der Shoah an den Papst geschrieben haben. Und diesen Hörsaal, den findet ihr überall dort, wo ihr Podcasts hört.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.